SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit heute schon mal eine Maske getragen. Allerdings aus rein medizinischen Gründen und keine, die einen Platz im Museum verdienen würde. Zum Beispiel im Maskenmuseum im bayerischen Diedorf bei Augsburg, wo 10.000 Masken aus den verschiedensten Epochen und Weltgegenden an den Wänden hängen. Finstere und freundliche, alle in echt getragen. Und zu jeder einzelnen Maske kann der Museumsdirektor eine Geschichte erzählen. Deswegen haben wir für SWR 2 Tandem mit ihm gesprochen. Willkommen, Michael Stör.
Ich grüße Sie, Herr Lechner, vom Maskenmuseum in Diedorf.
Es ist ja an sich eine gute Zeit, um über Masken zu sprechen. Karneval und Fasching fallen zwar aus, dafür laufen wir pandemiebedingt alle den ganzen Tag mit Maske rum. Gab es das hierzulande oder anderswo in Europa in früheren Zeiten auch schon mal, dass Masken so das Stadtbild bestimmen?
Also wir hatten früher natürlich in Europa vor allem die große Pandemie der Pest, die über das ganze Land gezogen ist. Und in diesen Zeiten war es natürlich dann auch für Ärzte vor allem dann sehr notwendig, sich vor dem Kontakt mit den Kranken auch zu schützen und da eine Maske zu tragen. Das sind natürlich jetzt die bekanntesten Masken, diese Pest-Arztmasken aus Venedig, die aus Leder gefertigt sind und die einen sehr, sehr langen Schnabel dann nachher haben. Und dieser Schnabel, der war früher nun vor allem auch dazu da, dass man ein bisschen Distanz hatte, wenn man Arzt war zu seinem Kranken, also nicht zu nahe ans Gesicht kam. Und zum anderen war es natürlich so, dass die Ärzte früher geglaubt haben, die Pest überträgt sich durch die schlechten Gerüche, vor allem in Venedig, aus den Kanälen heraus. Und man wusste ja noch nichts von den Rattenflöhen und den Ratten, die sie übertragen dann. Und deswegen hat man sich in diesen langen Schnabel hinein ein Tüchlein gesteckt mit wohlriechenden Substanzen und fühlte sich damit auch sicher. Auch die Pestkranken haben sich selber sehr oft mit ganz einfachen Tuchmasken dann versteckt. Gab ja neben der Pest auch ganz andere schlimme Krankheiten, die das Gesicht verändert haben, wie Lepra und so. Und wenn man jetzt ausgestoßener aus der Gesellschaft war und von Haus zu Haus gehen musste zum Betteln, dann war es natürlich sehr ratsam, wenn man das Gesicht jetzt verhüllt hat, damit die Leute, die die Türe aufgemacht haben, nicht gleich sofort wieder zugeschmissen haben. Also soweit, das sind die bekanntesten Maskenformen, die es jetzt bei Pandemien eben auch gab.
Sie tragen ja bestimmt auch Mund-Nasen-Schutz zur Zeit. Bevor jetzt FFP2 oder OP-Maske vorgeschrieben war für die nächste Zeit, haben Sie sich eine besondere rausgesucht als Maskensammler oder sind Sie da emotionslos?
Ich bin im Gegensatz natürlich zu allen kulturell bedingten Formen von Masken, bin ich bei medizinischer Notwendigkeit eigentlich nur darauf bedacht, ganz sterile und ganz sichere Masken zu tragen. Ich habe mir also nur Gedanken gemacht, was ist jetzt das Beste, um mich vor Übertragung zu schützen und habe das auch eben ganz brav immer gemacht.
SWR 2 Tandem mit Michael Stör heute, dem Begründer des Maskenmuseums in Diedorf. Seit wann gibt es hier ein Museum, Herr Stör, und mit wie vielen Masken fing das an?
Wir haben also vor 20 Jahren angefangen mit 2000 Masken, die wir ins Museum gebracht haben, weil daheim einfach kein Platz mehr war. Ich habe lange gesucht, um ein Gebäude zu finden. Ich habe mich dann in einem Bauernhof mit ein paar Zimmern erstmal eingemietet gehabt, weil keine Scheune oder sonst was Größeres zu bekommen war. Und da habe ich dann eben in verschiedenen kleinen Zimmern, die es da in diesem Bauernhof dann gab, eben das Maskenmuseum vor 20 Jahren gegründet. Es waren aber eben 2000 Masken. Mittlerweile sind wir auf 10.000 Masken angestiegen. Unsere ersten Masken, die wir hatten, waren vor allem aus anderen Ländern. Und seit Beginn des Museums bin ich natürlich auch viel in Europa unterwegs. Andere Länder habe ich gemeint, natürlich Afrika, Asien, Südamerika und so weiter. Und seit 20 Jahren bin ich auch sehr viel hier im Alpengebiet oder in Baden-Württemberg da natürlich auch unterwegs, um Masken für unser Museum zusammenzutragen und habe da eben viel Kontakt natürlich zu Vereinen oder Schnitzern.
Ist es eigentlich auch was für Kinder oder gruseln die sich, wenn die bei Ihnen unterwegs wären?
Also seltsamerweise gruseln sich Kinder weniger als dann so langsam erwachsen werdende Jugendliche, die sich vielleicht auch etwas genierlich gruseln, also so ein bisschen spielen. Wir haben auch schon eine Vorschulgruppe in unserem Museum gehabt, die dann brav Hand in Hand durch die gräuslichen Teufels- und Hexenmasken hindurchstolziert ist und höchstens dann mal zwischendurch gemeint hat, oh, die schaut jetzt aus wie die Oma oder die schaut jetzt aus wie ein ganz schlimmer Mann aus dem Fernsehen.
Man muss sich dieses Museum nämlich als einen Raum vorstellen, oder neun Räume sind es, glaube ich, in denen man wirklich vor lauter Masken kein Fleckchen Wand oder Decke mehr sieht. Gruselige und lustige aus Europa und Sie haben es schon gesagt, Westafrika, Indonesien, Menschen sind es, Dämonen, Tiere, Hirsche, Schweine, so Fratzen mit Hakennasen oder aufgerissenen Mäulern, primitive Masken und kunstvolle, bunte und schlicht braune, so aus Holz oder Stroh. Darf man die eigentlich als Besucher oder Besucherin auch aufsetzen?
Das ist bei uns natürlich in unserem Museumskonzept das Allerwichtigste, dass man etwas berühren darf und durch dieses Greifen und etwas Aufsetzen eben auch das Wesentliche über Masken erfahren kann. Und wir haben natürlich dann auch viele Leute, die ein Handicap haben, die vielleicht jetzt nicht mehr sehen können, oder wir haben auch Leute, die eben vielleicht das auch nicht unbedingt gut hören, was ich erzähle. Aber durch dieses direkte Erleben kann jeder in unserem Museum etwas mitnehmen und kann vor allem über das Wesen einer Maske besonders viel erfahren.
Welche Masken faszinieren Ihre Besucher in der Regel am meisten?
Ich muss Ihnen zunächst mal kurz schildern, wie eben der Museumsrundgang ist. Man kommt als allererstes in einen großen Ausstellungsraum, wo unterschiedliche Dinge gezeigt werden, Wechselausstellungen. Zurzeit haben wir da Textilien hängen. Da beruhigen sich die Zuschauer nochmal, fangen sich und dann geht's gleich los. Wir nennen den nächsten Raum, der ist riesengroß und ist vollgehängt mit lauter düsteren Masken und das ist unsere Hölle. Und da geht's um diese Alpenbräuche, wo mit besonders finsteren und düsteren Masken der Winter vertrieben werden soll. Und das begeistert natürlich alle Leute sofort und reißt sie mit hinein in dieses Erleben eben von alten Bräuchen. Wenn man dann eben diese Masken auch noch aufsetzen darf, Selfies machen darf oder wenn unsere Kinder dann durch unseren Gruselgang hindurchkriechen müssen, wo eben sehr viele dieser Teufelsmasken und Hexenmasken dann dicht an dicht hängen und wo man sich eigentlich nur durchschlängeln kann, dann ist das Erleben natürlich riesengroß und da sind unsere Zuschauer natürlich von Anfang an sofort begeistert.
Vielleicht beschreiben Sie uns mal eine Maske genauer, damit wir uns das vorstellen können. Welche gehört denn zum Beispiel zu Ihren liebsten Exponaten?
Das ist bei einem Sammler natürlich wahnsinnig schwierig, die allerliebste Maske zu finden, weil es das Problem eines Sammlers ist, würde er mal seine Lieblingsmaske überhaupt finden, dann könnte er aufhören zu sammeln, dann wäre er in dem Moment am Ziel seiner Wünsche. Also die Lieblingsmaske ändert sich bei mir immer wieder, je nachdem, was ich neu hereinbekomme. Aber sehr gern beschreibe ich Ihnen natürlich jetzt gerade so eine wilde Teufelsmaske, wie es im Alpengebiet getragen wird. Die besteht dann aus geschnitztem Holz, ist meistens relativ groß, überdeckt oft sogar den ganzen Kopf, hat riesengroße Kulleraugen mit weiß hinterlegten Pupillen, hat dann meistens sehr große Zähne, manchmal sogar mit einem Klappkiefer, wo man eben, wenn das auf und zu geht, als Besucher solcher Pächtenumzüge dann die Angst haben muss, man wird gleich gebissen von so einer großen Maske. Und dann haben diese Masken zottelige Haare aus Fell um den Kopf herumgerahmt und tragen zusätzlich bei den Pächten- und Krampusumzügen dann ein großes Schaffell oder Ziegenfell, richtig zottlig, und dann hängen Glocken um den Bauch herum, große Kuhglocken, die dann anfangen zu scheppern, wenn die Leute durch den Schnee im Winter laufen und von Haus zu Haus gehen, um dort ihre Besuche zu machen.
Ich fand eine besonders beeindruckend, die ich auf Ihrer Website gesehen habe. Da war sozusagen ein Gesicht hinter der Maske nochmal. Also man konnte die aufklappen und dann war eine schöne Frau dahinter. Erinnere ich mich richtig?
Ja, es ist also eine Form der Frau Perchta. Die Frau Perchta ist eine Jahreszeitengottheit, die bei uns im Alpengebiet besonders verehrt wurde. Heutzutage glaubt man natürlich jetzt nicht mehr an solche alten Kulte, aber es wird trotzdem noch sehr fleißig natürlich diese Perchtenumzüge begangen. Und die Frau Perchta, die entspricht eigentlich auch im Norddeutschen dann der Frau Holle, die kennt man natürlich wesentlich besser als eine gutmütige Frau, soweit jemand seine Pflichten gegenüber Natur und Gesellschaft erfüllt, und eine bösartige Frau, die bestraft, wenn man eben nicht das tut, was von einem erwartet wird. Und diese Frau Perchter jetzt in dieser Maske, die erscheint im Frühjahr als eine junge Frau, als ein junges Mädchen, bringt Blumen mit und bringt Fruchtbarkeit für die Felder mit. So hat man früher geglaubt. Und im Winter erscheint sie dann nachher als eine Totengöttin, die den Bäumen das Laub nimmt, die die Tiere dazu zwingt, um ihre Nahrung zu kämpfen. Sie bringt auch den Tod natürlich für manche Tiere und auch für schwache ältere Menschen. Und vor dieser Frau Perchter hat man natürlich sehr großen Respekt im Alpengebiet gehabt, weil man eben auch sie überall und immer wieder gegenwärtig gesehen hat. In den Winterstürmen hat man sie vermutet und so weiter. Und jetzt die Maske, von der Sie geredet haben, die versucht jetzt eben als Klappmaske einmal, wenn sie offen ist, den Frühling zu zeigen. Und wenn sie geschlossen ist, dann wird sie eben zu dieser wüsten und bösartigen Wintergottheit.
Ich nehme an, Herr Stöhr, Ihre Besucher kommen nicht allein aus historischem Interesse, aber es üben Masken einfach eine Faszination auf uns aus. Die stellen was mit uns an, die lösen Gefühle aus. Woher kommt das? Was ist das?
Also wenn man hinter einer Maske ist, verliert man ja seine eigene Persönlichkeit. Entweder will man diese Persönlichkeit ganz gewollt verlieren, um sich zu verstecken oder sich gegen etwas zu schützen. Das ist jetzt eben so etwas, was wir dauernd aufhaben müssen, diese Schutzmasken. Schon wenn man da den Leuten ins Gesicht sieht, hat man nicht mehr viel, um Mimik oder Gestik zu kontrollieren, was jetzt jemand sich zu einem Gespräch dann dazu denkt. Man sieht vielleicht mal aufgerissene Augen oder man sieht jetzt hier die Lider gesenkt und weiß, naja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, was man erzählt hat. Das andere ist, dass man natürlich sich hinter einer Maske in eine Rolle versetzen kann, das heißt etwas spielen kann, eine ganz andere Person werden. Und das würde in vielen Kulturen dann eingesetzt, um Götter lebendig werden zu lassen oder auch Ahnen, Verstorbene vielleicht sogar an Familienfesten wieder mit teilhaben zu lassen. Also es ist in dem Fall natürlich so, dass man seine Persönlichkeit verloren hat und dass man damit eine ganz andere Persönlichkeit annimmt und für den Betrachter jetzt eine ganz andere Rolle spielen kann.
Als ich drüber nachdachte und über diese Vorstellung vom wahren Gesicht hinter der Maske, dachte ich auch, naja, was ist schon das wahre Gesicht? Ne? Wir haben in verschiedenen Situationen und Rollen alle unsere diversen Masken auf. Das heißt, Masken sind auch sehr symbolisch aufgeladen. Die sagen richtig was auch über den Umgang von Menschen miteinander aus. Wir kennen dann alle noch diese venezianische Masken, haben Sie schon angesprochen. Da lief der Adel auch außerhalb des Karnevals gern maskiert rum, Ende des Mittelalters. Und die Maskenhersteller waren so angesehen, dass sie schon ihre eigene Zunft hatten im 15. Jahrhundert. Was sagt das über eine Gesellschaft aus, dass Masken in ihr verbreitet sind?
Wir hatten natürlich jetzt hier in Mittelalter und Renaissance in der Gegend von Venedig eine sehr starke Trennung zwischen dem Adel und der unteren Gesellschaft. Und der Adel konnte es sich natürlich erlauben, sich zu verkleiden und in Rollen zu schlüpfen, die ihm sonst eigentlich gar nicht besonders interessant erschienen sind. Fasching kommt tatsächlich jetzt ja auch daher, dass bei den Römern, bei den Saturnalien, sich die Sklaven einmal im Jahr verkleiden durften, die Kleider ihrer Herren anlegen durften und dann eben auch von den Herren bedient wurden. Das heißt, die Gesellschaft gibt den Untersten in ihrer Reihe, gibt sie dann eben die Möglichkeit, einmal etwas ganz anderes zu sein. Und es muss dann wieder für das gesamte Jahr über reichen, um dann auch ja wieder gut als Arbeiter, als Sklave zu funktionieren. Und so ähnlich war das wohl auch im Mittelalter. Da haben eben auch dann die Reichen Schäferspielchen durchgeführt an den großen Adelshöfen. War es dann auch üblich, dass man im großen Garten dann nachher sich eben als Schäfer oder als Feldarbeiter verkleidet hat und da Dinge anstellen durfte, die man normalerweise halt als Adeliger mit all den Pflichten gar nicht machen sollte.
Ich dachte vorhin noch, also wenn es ein angesehenes Handwerk war, auch zum Beispiel im 15. Jahrhundert in Venedig, diese Maskenherstellung, dann scheint da ja auch einige Kunstfertigkeit dazu zu gehören. Spielte dann bei so alten oder auch religiösen Masken zum Beispiel auch der Tragekomfort eine Rolle? Merkt man das, ob das ein guter Maskenmacher gemacht hat?
Also es gibt ja auch heute noch sehr viele Maskenhersteller und da merkt man es natürlich selbstverständlich, ob die Maske jetzt so perfekt geschnitzt ist, dass sie auch passt. Bei den früheren Ledermasken ist es sowieso so, dass eine enorme Kenntnis erst einmal dazu gehört, wie ich das feuchte Leder in eine Form bekommen und dann auch noch in der Form halten kann. Es ist aber bei vielen Naturvölkern auch so, dass ja bei Initiationsmasken oder Initiationskostümen, dass man sich die als Laie selber herstellen musste und dass es also gar nicht so sehr darauf ankam, wie perfekt die Maske ist, wie naturalistisch sie ausschaut oder sonst etwas, sondern sehr viel mehr, dass man diesen Prozess eben des Maskenherstellens quasi auch selber übernimmt, um das mitzufühlen, um in diese Rolle dann auch so hineinzuwachsen, in die man sich jetzt für sich selber quasi geschnitzt hat.
Wissen Sie, was dann mit diesen Masken nach der Zeremonie passiert ist?
Also es gibt Masken, die werden bei manchen Initiationszeremonien einfach zerstört, verbrannt oder einfach in den Dschungel geworfen und sollen dort wieder übergehen, quasi in die Natur, von der Natur wieder aufgenommen werden, von der die Materialien für diese Maske genommen sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich heutzutage meistens so, dass die Leute selbst in den Naturgesellschaften wissen, dass es da einen riesengroßen Kunstmarkt dafür gibt. Und da werden dann also auch die Masken, die man eigentlich nie und nimmer verkaufen dürfte, werden natürlich verkauft, beziehungsweise es werden für den Kunstmarkt dann eben einfache Fälschungen, Kopien hergestellt, die dann sehr viel einfacher geschnitzt sind und die natürlich auch keine Klagespuren aufweisen.
Was fasziniert Sie an Masken, Herr Stöhr?
Es ist so, dass mich die primitive Kunst, wie man sie früher ja immer so abwertend bezeichnet hat, dass die mich erwischt hat. Es waren also nicht nur die Masken waren ein Teil von dieser primitiven Kunst, für die ich mich begeistert habe. Und das ist passiert als Student, als ich in Berlin dort am damaligen Museum Dahlem, wo alles im Westen zusammenkam, sowohl die Völkerkunde wie eben auch die anerkannte Kunstgeschichte. Und da war ich mit meinen Studienkollegen der Kunst dann dort und sollte mich auf die Prüfung vorbereiten, indem ich da unter diesen vielen Porträts, Klassizismus und Barock, mir eines raussuchen sollte und das genau zeichnen und auch was dazu erzählen sollte. Und ich bin da durchgelaufen und es war für mich sowas von langweilig, bis ich mich dann im Keller verirrt hatte, wo dann die ganzen primitiven Gegenstände aus fremden Kulturen aufzufinden waren. Und da habe ich mich nicht mehr losreißen können. Und das hat mich quasi jetzt seit 50 Jahren dann begleitet, diese Faszination für all das Andersartige, Fremde und vor allem so mit der Natur oder aus der Natur herausgewachsene.
Das heißt, Sie sind jetzt kein Karnevals- oder Faschingsfan?
Ganz im Gegenteil. Ne? Also für mich ist so ein Umzug mit holzgeschnitzten Masken, der eigentlich brauchtumsgerecht ist, wie in Baden-Württemberg, ist eigentlich etwas, was ich eher negativ sehe, weil jetzt hier 300 Leute mit der gleichen Maske im Gleichschritt über die Straßen laufen und gesäumt werden von so und so vielen Zuschauern, die das Ganze als so ein Massenereignis dann auch wieder erleben. Was mich begeistert hat, war dieses Ungewöhnliche, das Einzigartige von Erlebnissen, die ich dann eben auch in anderen Ländern besonders gut mitnehmen durfte.
Und dann haben Sie hier und da mal eine Maske mitgenommen und waren dann irgendwann Sammler. Man rutscht da ja wahrscheinlich so rein. Wie sehr haben Sie auf Reisen dann Ihre Frau genervt, weil Sie ständig nach Masken gucken?
Also meine Frau ist natürlich auch begeistert von primitiver Kunst oder von einfacher Kunst und vor allem auch natürlich, das ist ja das Wesentliche bei Reisen, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass man über ihre Kultur, über ihre Kulte dann natürlich auch sehr viel in Erfahrung bringt. Das ist sehr spannend. Die Mitnahme von Gegenständen, das war eigentlich meistens sogar das Sekundäre. Natürlich war es dann dort so, da hat man etwas gesehen und es war dann wahnsinnig toll. Und dann hat man halt auch angefangen zu feilschen und zu handeln und hat das dann in den Rucksack gepackt. Meine Frau hat das meistens nicht ganz so verstanden, warum man das jetzt unbedingt daheim braucht, weil ja daheim schon die ganze Bude voll war.
Und von welchen Ländern sprechen wir?
Wir waren in allen oder in fast allen Ländern unterwegs, wo es Masken gibt. Und was ich aussparen musste, weil es mich eigentlich immer so friert, das waren also die Länder wie Alaska, Sibirien und so weiter, wo ja auch interessante Masken hergestellt werden. Aber wo ich es dann auch, gerade Sibirien natürlich, in Hinsicht auf die Reisezeit, die mir als Lehrer nur in den kleinen Ferien jeweils zur Verfügung stand, weil in den großen Ferien dann eben auch die Reisemöglichkeit in vielen Ländern durch Überschwemmungen und so weiter nicht möglich ist. Und in dieser Zeit konnte ich also dann nachher nicht nach Sibirien fahren. Das sind ja enorme Entfernungen. Aber da, wo es so kalt ist, waren wir eigentlich nie. Wir sind immer nur in die Länder gegangen, wo es mindestens 30, 40 Grad dann hat und wo ich mich dann richtig wohlfühle.
Aber Sie sprechen vom Rucksack. Ich meine, da passt ja nur eine rein und selbst den Koffer dann nur zwei. Also wie haben Sie die Masken dann am Ende nach Diedorf gebracht?
Also wir haben meistens uns gleich nach Ankunft aus dem Flieger steigend bis zum nächsten Busbahnhof durchgefragt und haben dort bei den Taxifahrern uns umgehört, wer aus den Gegenden kam, wo wir hin wollten, der auch möglicherweise dann die Sprache, einheimische Dialekte spricht und dann halt einen der größeren Sprachen, Englisch, Französisch, für uns zur Übersetzung dann auch beherrscht hat. Und der riesengroße Vorteil ist, wenn man sich selber ein Auto leiht oder mit dem Rucksack herumzieht, braucht man auf jeden Fall länger. Auto, wenn kaputt geht, kann man selber nicht mehr reparieren und wartet dann tagelang, bis der Nachschub kommt. Wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, ist man natürlich auch allem möglichen Unwegsamkeiten ausgesetzt. Und der liebe Taxifahrer, der da meistens dann mit uns unterwegs war, der hat für seinen Unterhalt auf der Reise meistens 1 Euro, 2 Euro am Tag dann gebraucht, um mit uns zusammen zu essen, um damit dann nachher in seine Unterkunft zu gehen. Die kostet dann 50 Cent. Und dadurch, dass er mit uns gegessen hat, haben wir uns auch meistens alle möglichen Magen-Darm-Erkrankungen vom Hals gehalten, weil der natürlich auch nur da hingegangen ist, wo es sauber war. Also die Idee, jemand zu gewinnen, der Lust hat, mit einem in Gegenden zu fahren, wo seine Familie vielleicht wohnt, die war immer das Allerbeste. Dann haben wir
und
natürlich.
Der hatte dann einen Kofferraum für die Masken.
Der hatte natürlich einen Kofferraum voll. Man war natürlich im Kofferraum noch 2, 3 Ersatzreifen drin. Dann musste man es halt aufs Dach tun, die ganzen Dinge, oder umgekehrt die Reifen aufs Dach. Und wenn wir dann zurückkamen, ist natürlich immer ein Tag oder so draufgegangen, weil man oft in diesen Ländern zum Antiquitätenbüro gehen muss und sich das Okay dort geben lassen muss, damit am Flughafen, wenn dann der Flieger, der einmal die Woche dann geht, nicht weg ist, weil einen die Zollbeamten zu lange aufhalten mit der Kontrolle der Dinge, die man in seinen Säcken da drin hat.
Und Sie mussten aber nicht immer ganz so weit reisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben gerade in Frankreich und Belgien viele Masken gefunden. Warum sind das in Europa gute Anlaufstellen, die Sie mit Ihrem VW-Bus, glaube ich, angesteuert haben?
Die Länder Frankreich und Belgien sind natürlich frühe Kolonialländer oder größere Kolonialländer. Deutschland war ja nie so groß in die Kolonialpolitik da involviert. Die haben dann Frankreich in Westafrika und Belgien vor allem dann im Kongo, Zentralafrika, dann in den Anfängen des 20. Jahrhunderts dann eben auch noch ihre Kolonien regiert und hatten da ihre Kolonialbeamten drunten in Afrika. Die kamen dann so in den 30er, 40er Jahren wohl wieder nach Frankreich, Belgien zurück und haben da einiges eben mitgebracht. Und so in den 70er Jahren sind dann viele von diesen Leuten ins Altersheim gekommen und da gab es dann plötzlich einen riesigen Überschuss an afrikanischer Kunst in Belgien, also Brüssel und Paris hauptsächlich natürlich. Und da hatte ich Freunde in Brüssel und Paris und die haben mich dann angerufen. Und da durfte ich mich dann am Freitagnachmittag nach der Schule schnell ins Auto setzen und bin dann hingedüst, war dann irgendwo Samstagnacht dann in Brüssel oder in Paris angekommen und habe alle meine Freunde abgeklappert. Die haben mich hochgeführt in die Dachböden und in diesen Dachböden, da gab es also zuhauf dann Dinge, die eigentlich nur weg sollten, die eigentlich, wenn ich jetzt nicht die mitgenommen hätte, dann wahrscheinlich doch auf dem Sperrmüll gelandet wären. Und ich habe mich da reichlich damit eingedeckt, mit diesen Dingen, die höchstwahrscheinlich dann ein bisschen älter und höchstwahrscheinlich eben noch nicht aus der großen Zeit der Kopien und Schnitzerzeugnisse für den Tourismus dann gemacht worden waren.
Sie hören SWR2 Tandem heute mit dem Maskensammler und Direktor des Maskenmuseums in Diedorf, Michael Stöhr. Wir haben schon gehört, wie Sie zu diesen 10.000 Masken gekommen sind, Herr Stöhr, viele selber eingesammelt. Ich stelle mir dann vor, Sie gehen durch dieses Museum und es sind ja alles Gesichter, die haben einen ausdrückenden Charakter. Werden die dann nicht auch ein Stück weit lebendig, wenn man sich unter denen aufhält und man mag manche mehr oder weniger oder hat zu manchen ein freundschaftliches Verhältnis?
Es ist sicher so, dass ich da immer wieder mal Einzelne entdecke, die ich schon lange nicht mehr mir angeschaut habe, weil es halt doch so viele auch sind. Und es fallen einem dann zu der einen oder anderen Maske wieder ein, wie man die eben bekommen hat. Dadurch werden sie einem persönlich natürlich wieder näher stehend, wenn man sich erinnert, wie man sie bekommen hat. Zum anderen ist es natürlich so, dass in dieser riesigen Menge, wie sie bei uns im Museum präsentiert werden, diese Masken natürlich nicht richtig zur Geltung kommen. Aus dem Grund suchen wir seit längerer Zeit ein riesengroßes Gebäude, wo wir da vielleicht die Masken weiter auseinanderhängen können. Die hängen also zurzeit dicht an dicht. Man wird von diesen Gesichtern zumindest als Besucher erdrückt. Man fühlt sich beengt durch diese vielen Blicke, die von allen Seiten kommen. Wir suchen also ein neues Gebäude und schreiben auch zurzeit an alle möglichen Kollegen im gesamten europäischen Bereich, um in Erfahrung zu bringen, ob nicht eine Gemeinde vielleicht so ein Gebäude hat und dafür im Gegenzug dann unsere gesamte Maskensammlung als Geschenk oder als Stiftung übernehmen möchte.
Ich hoffe, da spitzt jetzt jemand die Ohren. Was kriegen Sie bisher für Reaktionen?
Also wir haben gerade jetzt in den Wintermonaten im Corona-Lockdown, habe ich mich natürlich besonders wieder dieser Tätigkeit gewidmet und es kommen schon interessierte Zuschriften, die mir gerne weiterhelfen wollen und sich umhören wollen. Üblicherweise ist es aber natürlich so, dass an den großen ethnologischen Museen, die es im gesamten Land gibt, wie eben zum Beispiel das Lindt-Museum in Stuttgart oder bei uns in München das Museum der fünf Kontinente, dass man da ein volles Depot hat und eigentlich unter den gleichen Sorgen zu leiden hat, wie ich sie habe. Großer Vorteil dort ist, dass man in dem Depot natürlich noch etwas Platz vielleicht hätte, aber sich nicht für alles interessiert, weil man von manchen Dingen eben schon übervoll ist, wie zum Beispiel afrikanische Masken, die sind natürlich in den meisten Museen sehr gut vertreten, wogegen eben so ausgefallene Gebiete wie Nikobaren oder solche Inseln wie Neuirland und so weiter ist halt manchmal schon nicht nur dem Zuhörer jetzt unbekannt, sondern auch in manchem Museum nicht ganz so voll gefüllt.
Sie sind jetzt in den späten 60ern, Herr Stöhr. Sie waren natürlich nicht Ihr ganzes Leben lang hauptberuflich Maskenmuseumsdirektor, sondern Lehrer, ist schon angeklungen, in den Fächern Kunst und Ethik. Eine seltene Kombination, oder?
Es ist so, ich habe ganz regulär Kunst studiert. Bei uns in Bayern ist das ein Fach, das man als alleiniges Fach studiert, um dann am Gymnasium Unterricht zu geben. Es ist dann so gewesen, dass für das Fach Ethik, das da so langsam hineingenommen wurde in den Pflichtplan als Ersatz, so hieß es damals für katholische und evangelische Religionslehre, dass da sich eben keine Kollegen über Studium vorbereitet haben. Und weil das so war, war natürlich niemand daran besonders interessiert, in ein kaltes Wasser zu springen und etwas zu machen, was man noch nie gemacht hatte. Und für mich war es eben besonders interessant, weil ich natürlich auf meinen Reisen mit vielen Religionen zusammengekommen war, in Afrika viele islamische Freunde hatte, in Indien natürlich mit Hindu und mit Buddhismus dann in Kontakt gekommen war. Und ich konnte zumindest über andere Religionen jetzt ein bisschen erzählen und wusste natürlich auch, welche Möglichkeiten in anderen Kulturen es gibt, miteinander gut auszukommen. Und das scheint mir natürlich dieses Verhältnis, die Sozialisierung der Menschen untereinander, der Schüler eben füreinander, scheint mir natürlich das Wichtigste eigentlich an Ethik dann auch zu sein.
Und im Kunstunterricht haben Sie die Schüler und Schülerinnen Masken basteln lassen?
Am Anfang war der Kunstunterricht für mich noch sehr, sehr angenehm, weil man da natürlich mehr Zeit hatte. Man konnte also wirklich auch Projekte durchziehen. Der Kunstunterricht hat sich im Laufe meines Lebens natürlich sehr stark verändert. Er wurde nicht nur sehr viel stärker theoretisiert. Das heißt, man musste sehr viel mehr mit Extemporalien oder sonst wie den Stoff abfragbar machen und nicht durch das Erleben, was ja eigentlich in meinen Augen dann für Kunst das Wichtige ist, durch das Machen das praktische Machen dann eben auch Einstieg zu finden. Und aus dem Grunde war es am Schluss gar nicht möglich, Masken basteln zu lassen, weil die Zeit für so eine doch relativ aufwendige Tätigkeit, selbst wenn man es nur aus Papier macht, gar nicht mehr gegeben war.
Aber Sie schnitzen selber, ne? Masken.
Ich schnitze selber und ich mache auch sehr viel Upcycling-Masken. Das heißt, ich füge Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören, oder ich verwende Teile wie ein Telefon und baue das so um, dass man es als Maske dann aufsetzen kann. So eine Form von Upcycling macht sehr viel Spaß, ne? Gerade jetzt im Lockdown, wenn man jetzt nicht mehr im Museum gebunden ist und da keine Aufgaben mehr hat, ist man natürlich auch froh, dann nachher trotzdem kreativ sein zu dürfen.
Wie trifft Sie denn der Lockdown dann, wenn Sie das Museum jetzt auf absehbare Zeit nicht öffnen können oder jetzt auch lange geschlossen hatten? Sie müssen es ja trotzdem irgendwie instand halten.
Also ich werde natürlich nicht drüber gehen, nur zum Abstauben. Ich denke mir, das wird auch so halten in der Zeit. Was man sein lassen kann, lasse ich natürlich sein und widme mich sehr viel mehr Dingen eben am Computer oder eben der eigenen kreativen Tätigkeit. Das Museum läuft auch so für sich weiter oder steht für sich selber weiter still, da braucht man mich eigentlich nicht dazu. Das Museum wird finanziert im Moment durch Ateliers, die wir im Erdgeschoss haben, wo Künstler arbeiten, die natürlich durch den Lockdown noch viel größere Probleme haben, weil sie ja keine Ausstellungen mehr eröffnen dürfen, auch in unserem Haus natürlich Ausstellungen nicht mehr machen können. Und wir haben im gesamten Rest des Gebäudes, wo jetzt keine Masken untergebracht sind, haben wir eben dauernd Wechselausstellungen. Auch die entfallen natürlich im Moment.
Das war sehr interessant. Danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren, Herr Stöhr.
Hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, wir finden nach Corona auch die Möglichkeit, wieder vielleicht den einen oder anderen Besucher aus Baden-Württemberg bei uns in Diedorf bei Augsburg dann unser Maskenmuseum zeigen zu können.
Das wünsche ich auch Ihnen und den zukünftigen Besuchern. Wer sich schon mal im Netz einen Eindruck verschaffen will, die Webadresse ist ganz einfach maskenmuseum.de. SWR2-Tante mit Michael Stöhr. Die Redaktion hatte Elinor Krugmann. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.